Willkommen in deinem zahnärztlichen Abrechnungspodcast. Ich bin Sandra, der Abrechnungsfuchs und sorge seit 2020 in genau dieser Funktion für mehr Durchblick im Gebühren- und Paragraphendschungel. Ich zeige dir, wie du deine Dokumentation ohne Zeitstress auf Vordermann bringst und wie du hochwertige zahnärztliche Leistungen so abrechnest, dass du deine Praxis in ein erfolgreiches Unternehmen verwandelst und so deinen PatientInnen noch mehr Lebensfreude schenken kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Abrechnungsfuchs-Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ob du jetzt gerade im Auto sitzt oder, wie ich gehört habe, machen das auch einige beim Abheften von Buchhaltungsbelegen oder vielleicht sitzt du ja auch ganz entspannt auf dem Sofa mit einem Kaffee oder einem Tee in der Hand. Ich freue mich übrigens sehr, dass für viele von euch der Podcast zu einem festen Begleiter geworden ist und ihr wöchentlich reinhört. Und ich danke euch auch für die vielen Nachrichten, die mich regelmäßig nach dem Veröffentlichen einer Folge über Instagram erreichen. Vielleicht schreibst du mir ja auch mal. Falls du dich noch nicht getraut hast, mach das gerne. Ich freue mich darüber. In der letzten Folge haben wir ja den Jahresrückblick gemacht und der kam auch sehr gut bei euch an. Und in der Folge davor war Anne zu Gast. Und heute gibt es wieder eine Solo-Folge mit mir und wir widmen uns einem Thema, das ich richtig oft in meinen Q&A-Sitzungen, in meinem PAR-Abrechnung Meistern-Kurs höre. Das ploppt da richtig oft auf und gerade wenn das Budget zum Jahresende immer enger wird, dann kommt die Frage häufiger. Und damit du in das neue Jahr mit ganz klarem Wissen starten kannst, dachte ich mir, ich nehme die Folge jetzt direkt für dich auf. Die Frage, die da immer wieder kommt, die lautet: Liebe Sandra, ist das, was ich da gerade plane, also eine PA-Therapie bei einem bestimmten Patienten, eigentlich wirklich eine Kassenleistung? Oder mache ich mich womöglich hier gerade angreifbar, weil ich etwas durchführe, was gar nicht als wirtschaftlich im Sinne der Krankenkassen durchgeht, wenn da mal einer genau hinschauen würde? Wir steigen jetzt da mal ganz tief ins Thema ein und schauen uns Schritt für Schritt an. Und eins gleich vorweg, denn du wirst es von Anfang an merken, es geht hier nicht darum, die PA bei KassenpatientInnen privat abzurechnen, sondern darum, Verantwortung dafür zu übernehmen, wie du entscheidest, fachlich, rechtlich und natürlich auch abrechnungstechnisch. Also fangen wir am besten mal von vorne an und räumen gleich mit einem ganz großen Mythos auf. Es wird ganz häufig gesagt und geschrieben, die PZR vor der PA ist nicht mehr erlaubt seit der Richtlinienänderung 2021 und das ist falsch. Richtiger müsste es heißen, du musst keine PZR machen, bevor du eine PA beantragst, aber das steht nämlich nirgends, dass du die machen musst. Aber du darfst dir natürlich anschauen, wie dein Patient oder deine Patientin so tickt. Und dazu ist die PZR ein ziemlich guter, nennen wir es mal, Testlauf. Warum? Wenn du dich fragst, dann vielleicht ganz einfach. Jemand, der schon bei der Empfehlung einer PZR abwinkt oder sagt, oh nö, das brauche ich nicht, der wird mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auf auch die späteren UPT-Termine schleifen lassen. Und das Problem daran ist, wenn du das rückblickend, dann hättest schon vorher einschätzen können, dann hättest du wahrscheinlich so eine zweijährige Therapiestrecke gar nicht erst beantragt, oder? Genau das ist nämlich der Punkt. Denn das Wirtschaftlichkeitsgebot im SGB V, das ist da sehr klar. Da drin steht, und das werden jetzt hoffentlich nicht die Ohren bluten, wenn du das wieder und wieder von mir hörst, Leistungen sollen ausreichend zweckmäßig und wirtschaftlich sein und sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Klassisch Note 4, wenn wir es nach Schulnoten sortieren sollten, ein bisschen ausführlicher übersetzt, heißt das so viel wie, wenn die Erfolgsaussicht gering ist, dann darfst du die Therapie nicht einfach trotzdem machen. Und ja, das kann schon bitter sein. Vor allem, weil du natürlich sehr gerne jedem deiner PatientInnen helfen willst. Und weil moderne Zahnmedizin auch viel, viel mehr kann als Note 4 und ja, damit den Richtlinienstandard einzuhalten. Aber glaub mir, das Ganze schützt dich langfristig, also dich und deine Praxis und natürlich auch dein PA-Honorar. Deshalb mein Tipp, nutzt die PZR nicht als Einstiegsbedingung für die PA-Behandlung, aber als, nennen wir es vielleicht, Indikatorsitzung. Dokumentiere hier an der Stelle ganz sauber, was empfohlen wurde, was gemacht wurde und wie sich der oder die Patientin verhalten hat. Das ist Gold wert, ganz besonders, wenn euch ein oder zwei Jahre später mal jemand in die Karteikarten schaut. Und jetzt denkst du vielleicht, aber Sandra, ist es nicht vielleicht ein bisschen unfair, dem Patienten hier so viel Verantwortung zuzuschieben? Nee, das ist es nicht. Denn genau so steht das Ganze im Patientenrechtegesetz. Wenn du es nachlesen willst, dann guck dir mal den Paragraphen 630c im BGB an. Da steht drin, Behandlung ist Zusammenarbeit. Also zwischen dir als Zahnarzt und Zahnärztin und deinem Patienten oder deiner Patientin. Das heißt ganz konkret, du bist nicht dafür verantwortlich, deine PatientInnen auf Händen durch unser Gesundheitssystem zu tragen, sondern du gibst Empfehlungen, medizinische Empfehlungen, du klärst auf und der oder die andere muss halt dann mitmachen. Also Mitarbeit ist verpflichtend per Gesetz. Wenn also jemand von Anfang an dir ganz deutlich zeigt, ich habe überhaupt keine Lust, ich will hier keinen Aufwand, ich will mich nicht bemühen, ich will mich nicht anstrengen und ich will erst recht nichts zahlen, dann ist das nicht nur nervig so im Praxisalltag, sondern auch ein echtes Signal für dich. Eigentlich kommt der Patient mit einer Warnleuchte auf dem Kopf zu dir in die Praxis. Das ist ein Hinweis darauf, dass so eine wirklich super Zeit-, Behandlungs- und kostenaufwendige Kassenleistung wie die zweijährige PA-Therapiestrecke vielleicht gar nicht in Frage kommt. Und bevor du jetzt denkst, boah, das klingt aber so hart, das ist fies. Ja, es kann schon sein, dass das so hart und fies klingt, aber am Ende schützt du ja dich damit und dein Team und deine Abrechnung und vor allem auch deine Nerven. Denn wie oft erlebst du, dass UPT-Termine kurzfristig abgesagt werden? Oder gar nicht erst eingehalten werden und dann von dir erwartet wird, dass du ganz schnell für einen Ersatztermin sorgst, obwohl dein Terminbuch ja längst aus allen Nähten platzt. Eben. Also der Gesetzgeber, der steht hier an deiner Seite, nutze das bitte und trau dich auch mal eine geplante PA zurückzustellen, wenn von Anfang an schon klar ist, das wird hier eh nichts. Und jetzt lass uns mal über den Moment sprechen, den du bestimmt schon sehr, sehr oft erlebt hast. Du erhebst den PSI, du landest dann bei einem Code 3 oder 4, also übersetzt ganz klarer Verdacht auf Parodontitis. Und jetzt wäre eigentlich der nächste Schritt dran, eine Röntgendiagnostik. Die brauchst du, um deine Verdachtsdiagnose entweder zu bestätigen oder auszuschließen. Und dann kommt sie, die Ablehnung vom Patienten. Der oder die Patientin sagt ganz bestimmt und manchmal auch ziemlich überzeugt, nee, Röntgen, das will ich nicht. Oder aber nicht schon wieder. Begründet wird das ganz häufig mit allem Möglichen. Also da ist alles dabei, von Angst vor Strahlen über, hatte ich doch erst letztes Jahr, bis hin zu der Geschichte von irgendwelchen Bekannten von Bekannten, die angeblich nach einer OPG-Aufnahme keinen Kaffee mehr vertragen haben. Du kennst diese ganzen Geschichten. Aber zurück zum Wesentlichen. Der Patient lehnt jetzt hier nach dem PSI deine Röntgendiagnostik ab. Und genau da musst du aufpassen, dass du nicht ins medizinisch-juristische Stolpern, nenne ich es mal, kommst. Denn wenn dein Patient oder deine Patientin eine notwendige Diagnostik ablehnt, dann kannst du die Behandlung nicht einfach trotzdem auf Kassenkosten durchführen. Die Krankenkasse, die zahlt nur, wenn die Indikation zweifelsfrei gestellt wurde. Und das geht halt nicht ohne die erforderlichen Befunde. Kleine Ausnahme, deine Patientin ist schwanger und darf nicht geröntgt werden. Das ist jetzt ein Sonderfall, aber auf den können wir vielleicht mal in einer extra Folge eingehen. Wir nehmen jetzt die nicht schwangeren Patienten als Referenz. Deine Aufgabe an dieser Stelle ist ganz, ganz klar. Du bietest die Röntgenaufnahme an, du erklärst, warum sie notwendig sind. Du gehst auch gerne auf Fragen ein. Und wenn es dann bei einem Nein bleibt, dann dokumentierst du das ganz ausführlich in der Patientenakte. Das ist ja ganz einfach, das war es dann auch schon. Du musst nicht diskutieren, du musst niemanden überreden zum Röntgen, um Gottes Willen brauchst du alles nicht. Du hast deine Pflicht damit erfüllt. Dazu gehört übrigens auch, dass der oder die Patientin aufgeklärt wird, dass die Schmerzen, die er oder sie dann in der Zukunft haben wird, wenn wir jetzt nicht behandeln, dann eben nicht als akuter Notfall eingestuft werden können. Denn diese Schmerzen kommen ja mit Ansage, wenn hier und jetzt nicht weiter behandelt wird. Folglich könnt ihr dann auch keine Schmerzbeseitigung wie normalerweise noch am selben Tag anbieten. Hier hilft auch mal ein Nebensatz, wenn du dem Patienten oder die Patientin gerade darüber aufklärst zu deiner Assistenz. Liebe Clara, vermerken Sie das bitte in der Kartei, wirkt da Wunder. Auch wenn der Patient nicht direkt angesprochen ist damit, wird es natürlich wahrnehmen. Und das soll er auch, denn er soll hier den Ernst der Lage erkennen, denn er kann in seiner Berufung als Patient ja sonst gar nicht einschätzen, wie weitreichend seine Röntgenablehnung jetzt hier ist und welche Folgen das für ihn oder sie haben wird. Du musst deswegen hier so ganz klar bleiben, weil es ja durchaus sein kann, dass später mal eine Prüfung ins Haus steht. Das passiert übrigens häufiger, als du vielleicht denken magst, denn dann muss anhand von deiner Dokumentation ganz klar nachvollziehbar sein, dass du richtig, also richtliniengerecht, gehandelt hast. Und wenn die Diagnostik fehlt, dann fehlt die Grundlage für die gesamte Therapie und dann kann es richtig, richtig unangenehm werden, denn die PA-Prüfung, die ist immer eine Gesamtfallprüfung und keine Einzelleistungsprüfung. Das bedeutet, findet der Prüfer ein fehlendes Röntgenbild oder findet es halt eben nicht, weil es ja nicht da ist in dem Fall, dann wird nicht nur eine einzelne Leistung gestrichen, sondern die komplette PA-Therapie bei diesem Patienten. Also angefangen von ATG und MHU über AET, BEV, natürlich dann auch die ganzen OPT-Sitzungen, die schon längst durchgeführt sind. Ich habe jede Menge KundInnen, denen genau das passiert ist, bevor sie meinen PA-Kurs gebucht haben und weiß deswegen, dass es diese Fälle tatsächlich zuhauf gibt. Deshalb an dieser Stelle mein Ratschlag, sei ruhig ganz pragmatisch, wenn jemand das Röntgen ablehnt. Anbieten, erklären, dokumentieren und dann sachlich den nächsten Schritt überlegen. Der nächste Schritt könnte sein, wenn jemand das Röntgen ablehnt, du verzichtest auf die PA-Therapie oder du guckst vielleicht, ob private Leistungen eine Alternative sind. Aber es ist eben nie die Kassenbehandlung ohne diese belastbaren Befunde. Und jetzt wollte ich eigentlich schon die heutige Episode beenden, aber mir fällt da noch ein Denkfehler ein, den ich fast jede Woche in meinen Beratungen höre und der in Sachen PA-Abrechnung richtig, richtig ins Geld gehen kann. Den muss ich dir unbedingt jetzt noch mit dir teilen. Also hör bis zum Ende gerne zu. Aber erstmal möchte ich dich noch kurz mitnehmen in meinen Kurs PAR-Abrechnung meistern, denn vielleicht hast du schon davon gehört und überlegst vielleicht auch schon länger, ob das was für dich oder für jemanden aus deinem Team ist, ob sich das überhaupt lohnen würde. Dann möchte ich dir hier mal ein bisschen mit näher reinnehmen. Wenn du dir bei der PA-Therapie manchmal unsicher bist, egal ob es beim Antrag ist, bei der Diagnostik, wie eben besprochen, bei den Fristen mit den OPTs oder, dann lohnt es sich auf jeden Fall, dich auf die Warteliste einzutragen. Du bekommst nämlich im Kurs die komplette Sicherheit in Sachen PA-Abrechnung, aber nicht nur das, du bekommst noch viel mehr. Und das ist mir jetzt ganz wichtig, das hier auch einmal zu sagen, denn ich finde, wer sich nur mit Paragraphen und BEMA-Positionen beschäftigt, der übersieht schnell, woran die PA-Abrechnung Behandlungen in den Praxen wirklich scheitern. Und genau deshalb sprechen wir im Kurs auch über Themen, die weit, weit über das reine Abrechnen hinausgehen. Zum Beispiel darüber, wie Vitamin D und Omega-3 den Therapieerfolg beeinflussen. Du lernst, woran du eine Unterversorgung erkennst, wann eine Supplementierung sinnvoll ist. Spoiler, das ist sie nicht immer. Und wie du das Ganze korrekt dokumentierst und abrechnest natürlich auch. Und du erfährst in meinem Kurs auch, wie Stress, Ernährung, systemische Erkrankungen mit Parodontitis zusammenhängen. Denn wenn jemand chronisch überlastet ist oder der Darm aus dem Gleichgewicht geraten ist, dann kannst du dir beim Kuritieren unendlich viel Mühe geben. Es wird einfach nicht besser werden. Und das alles bekommst du nicht nur von mir, weil ich bin ja die Abrechnungsexpertin, sondern auch von meinen Gastreferentinnen. Barbara Peckmann, Sonja Steinert und Katrin Kersting. Sie bringen enormes Fachwissen, jeder auf ihrem Gebiet mit und sie stehen dir auch 2026 für Live-Q&As zur Verfügung, sodass du ihnen direkt deine Fragen stellen kannst. Und wenn du dich jetzt fragst, was sind denn Live-Q&As eigentlich? Naja, das sind Online-Sitzungen, wo wir live zusammenkommen und wo du Fragen stellen kannst. Die kannst du vorher einreichen, da kommen echte Praxisfälle auf den Tisch und du wirst überrascht sein, was KollegInnen manchmal so erleben. Das sind Situationen, die, auf die wäre ich manchmal auch nicht von selber gekommen. Und genau da wird es richtig, richtig spannend, denn du lernst nicht nur aus deiner eigenen Frage, sondern auch aus denen von den anderen Teilnehmenden. Ich habe dir mal eine Seite erstellt, die dir alle Informationen zum Kurs erklären kann. Die kannst du ganz in Ruhe durchlesen. Da steht, für wen ist der Kurs und für wen ist er nichts. Was sagen die bisherigen AbsolventInnen? Was ist drin in den ganzen neuen Modulen? Wie lange habe ich eigentlich Zugriff und was kostet mich denn das Ganze? Das sind ja die Fragen, die immer wieder gestellt werden. Und wenn dich das interessiert, dann klick doch einfach mal den Link in den Shownotes an und setz auch sehr gerne deinen Namen unverbindlich auf die Warteliste. Und jetzt, wie versprochen, kommt der Denkfehler, den du vielleicht auch schon das ein oder andere Mal gemacht hast. Viele Praxen denken nämlich, wenn der PA-Antrag einmal genehmigt ist, dann ist ja wohl alles safe. Aber das ist leider ein Trugschluss. Denn so eine Genehmigung von einem PA-Antrag, die bedeutet nur, dass der Antrag formal bei der Krankenkasse durchgegangen ist. Also dass keine Formalitäten falsch auf diesem Antrag stehen. Ob du die Leistung dann später wirtschaftlich korrekt und richtliniengemäß erbracht hast, das steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Das prüft die Kasse frühestens Monate, manchmal auch erst ein oder zwei Jahre später. Und da schauen die dann logischerweise nochmal ganz genau hin. Die wollen ja Geld sparen. Wenn dann zum Beispiel die Röntgenbilder nicht auswertbar waren, weil du vielleicht auf so einem Anfangs-OPG den Knochenverlauf nicht durchgehend gut dargestellt hast. Das kann auch nur an deinem Gerät liegen. Oder wenn das Patientenmitwirken nicht dokumentiert ist oder Fristen nicht eingehalten wurden oder vielleicht ein Röntgenbild fehlt, dann war die Genehmigung am Ende gar nichts wert. Wie ich dir vorhin bereits gesagt habe, wird in solchen Fällen nicht nur die eine Leistung, das Röntgenbild, gestrichen. Es handelt sich um den ganzen Fall. Das Honorar der kompletten PA-Behandlung wird rückwirkend abgelehnt, inklusive aller durchgeführten OPTs, für die du vielleicht sogar je nach Praxisstruktur eine Umsatzbeteiligung mit deiner Mitarbeiterin vereinbart hast. Die ist ja dann auch schon gezahlt. Dein Honorar holt sich die Kasse trotzdem wieder zurück. Deshalb verlass dich bitte nicht ausschließlich auf die Genehmigung, verlass dich auf Dokumentation, auf deine medizinische Einschätzung und auf das Wissen, das dir die nötige Sicherheit gibt. Genau dafür ist mein PAR-Abrechnung meistern Online-Kurs da. Und jetzt schließen wir das heutige PA-Kapitel mit einer kurzen Zusammenfassung, weil ihr die so mögt. Wir haben heute darüber gesprochen, wie du die PZR schon ganz früh als Indikatorleistung erbringen kannst und erkennen kannst, ob eine GKV-finanzierte PA-Therapie überhaupt wirtschaftlich vertretbar ist. Wir haben geklärt, was gilt, wenn Diagnostik vom Patienten abgelehnt wird und warum es so wichtig ist, nicht einfach weiterzumachen, sondern wirklich richtig zu dokumentieren. Und du hast zum Schluss noch einen Denkfehler kennengelernt, der vielen gar nicht bewusst ist, aber der die Praxis richtig teuer zu stehen kommen kann. Wenn man glaubt, der Antrag ist genehmigt und dann ist alles safe. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, boah, da gibt es ja noch so viele Sachen, von denen ich gar nichts gehört habe, dann geh jetzt gleich in die Shownotes und trag dich auf die Warteliste zum Kurs PAR-Abrechnung meistern ein. Dann wirst du damit nicht nur schlauer, sondern auch deutlich entspannter durchs neue Jahr gehen. Wir starten ganz bald mit der nächsten Teilnehmerrunde. Und wenn du dich da jetzt einträgst, dann kriegst du eine E-Mail, wann es soweit ist. So, und jetzt danke fürs Zuhören. Ich freue mich, dass du bis zum Ende dabei warst und wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Mach's gut, deine Sandra. An dieser Stelle geht die heutige Episode von Abrechnungsfuchs, der Podcast, zu Ende. Ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Und ich hoffe natürlich, du konntest wieder einige Punkte mitnehmen, die du in Zukunft dazu verwendest, dass deine Praxis ein erfolgreiches Unternehmen wird. Sei auch nächste Woche wieder dabei. Und wenn dir meine Folgen gefallen, lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und teile diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Ich sende dir liebste Grüße auf diesem Wege und wünsche dir eine ganz tolle Arbeitswoche. Deine Sandra.